ARD.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Er arbeitet als Veranstaltungsmoderator, Podcaster, Kulturmanager und Autor. Gottfried Haufe. In seinem neuen Buch geht es um das norddeutsche Nationalgericht. Es ist praktisch eine Liebeserklärung an das Fischbrötchen. Sehr unterhaltsam geschrieben, mit nordischem Charme. Und wir erfahren eine Menge über den Fischbestand in der Ostsee und die Historie dieser simplen Idee, Fisch in ein Brötchen zu verpacken. Passenderweise heißt das Buch auch Die Welt des Fischbrötchens. Und wir feiern heute die Premiere im Literaturcafé von NDR1 Radio MV. Zu Gast sind wir hier im schönen Dock-Inn in Warnemünde. Und ich finde, anders geht das auch nicht, wenn wir über Fischbrötchen sprechen. Da müssen wir einfach ganz nah an der Ostsee sitzen und die Möwen müssen über unseren Köpfen kreisen. Ich bin Judith Pinnow und sage jetzt erstmal Moin und herzlich willkommen an Gottfried Haufe und an alle, die heute im Publikum sitzen. Gottfried, du warst mir gleich so sympathisch, ich kann dich nicht siezen, deswegen haben wir uns aufs Du geeinigt.
Sehr, sehr gerne, Judith, ja.
Und eigentlich wolltest du überhaupt kein Buch über Fischbrötchen schreiben?
Das ist richtig. Ja, das hier ist ein entfernter Plan B sozusagen. Ich wollte eigentlich eine Kolumne schreiben und bin damit auf den Verlag Hinsdorf zugegangen vor 2 Jahren, ziemlich genau. Buchmesse 2023 in Leipzig. Da habe ich in Leipzig gerade gewohnt und habe zu eben den Verantwortlichen beim Verlag gesagt, ich würde ganz gerne eine Kolumne über Orte an der Ostsee schreiben, die Fischbrötchen verkaufen und die Menschen porträtieren, die hinterm Tresen stehen, und weil ich mir dachte, da sind bestimmt viele lustige, schräge Menschen, die ihre ganz eigenen Gründe haben, das zu tun, und naja, und dann hat der Verlag gesagt, schöne Idee, wir haben bloß leider kein Medium dafür oder keine Körperschaft oder wie auch immer, kein Blog oder Zeitschrift, aber schauen wir mal ganz kurz im Katalog nach, es gibt noch kein Buch dazu, und dann habe ich gesagt, na dann schreiben wir das Buch.
Und dann hast du alle Ideen in das Buch geschummelt?
5 davon, um ehrlich zu sein. Also 5 Orte sind tatsächlich reingekommen, 5 Orte sind vorgestellt. Also 4 entlang der Küste selbst und einmal Waren an der Müritz. Man muss auch ein bisschen ins Inland fahren. Aber es gibt natürlich noch viel mehr. Das ist dann möglicherweise der zweite Teil.
Jetzt sind wir schon mitten im Thema und ich würde sagen, du legst einfach los und liest für uns ganz vorne die Einleitung.
Sehr, sehr gerne. Regionalgericht und große Diplomatie. Oktober 2023 in Hamburg. Der französische Präsident Emmanuel Macron ist zu Gast zur 2-tägigen Klausur in der Heimatstadt des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Neben wichtigen gesellschaftlichen und politischen Themen geht es betont öffentlichkeitswirksam locker zu. Man scherzt und schaut auf die Elbe. Zum Mittagessen gibt es dann für die Staatsoberhäupter und ihre Gattinnen jeweils ein Fischbrötchen. Ganz klassisch mit Zwiebeln und Bismarckhering. Von Fischbrötchen-Diplomatie ist in der Boulevardpresse schnell die Rede und es hagelt allerlei Spott. Nun bin ich in dieser Sache durchaus zwiegespalten. Grundsätzlich freue ich mich als Fischbrötchen-Fan natürlich, dass dem norddeutschen Regionalgericht eine solche Ehre zuteil und es dem französischen Präsidenten, wie der Premier Damm, als Arbeitsmittagessen serviert wurde. Allerdings beschleichen mich Zweifel, ob der Programmpunkt von den Verantwortlichen tatsächlich zu Ende gedacht wurde. Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass sich bei Fischbrötchen angesichts des eingelegten Fischs und der rohen Zwiebeln um ein Essen handelt, das unwiderruflich einen recht strengen Mundgeruch nach sich zieht. Ähnlich wie bei Knoblauch ist es für beide Parteien sicher besser, wenn auch die andere Seite die Speise zu sich genommen hat, aber dennoch bleibt die kulinarische Auswahl beim Staatsbesuch alles andere als ideal. Zwar hatten Scholz und Macron bereits 2022 im französischen Präsidentenpalast Fischfilet gegessen, aber halt im Salon des Portraits und dazu gefolgt von einem Schokodessert. Dass das nochmal eine andere Liga ist, als den puren Bismarck aufs Weizenbrötchen zu klatschen, Zwiebeln und Salatscheibe drauf und fertig ist das Sandwich au Poisson. Na gut, die Nähe zum Volk lässt sich natürlich durch solche Bilder stärker demonstrieren. Was mich allerdings zu meinem nächsten Punkt bringt. Fischbrötchen, ähnlich wie Döner, kann man einfach nicht besonders kameratauglich zu sich nehmen. Das hat unterschiedliche Gründe, wobei die meisten damit zu tun haben, dass man die losen Zwiebelringe nicht links und rechts herunterfallen lassen will. Auf den überlieferten Fotos geben sich zwar die Staatsehepaare alle Mühe, etwas Würde in dieses Arbeitsessen einfließen zu lassen, aber auch mit viel Wohlwollen fällt es schwer, die Vergeblichkeit des Tuns zu übersehen. Womöglich wollte Scholz an eine langjährige Tradition anknüpfen, die schon seine Vorgängerin im Amt wiederholt aufgegriffen hatte. Als Angela Merkel 2006 erstmals den amerikanischen Präsidenten George W. Bush ins wunderschöne Stralsund eingeladen hatte, überreichte sie ihm ein Fässchen Bismarck-Heringe, gestiftet vom berühmten Rasmus-Geschäft der Hansestadt. Eine schöne Geste und durchaus vorbildhaft für zukünftige Staatsbesuche. Dass 2014 dann auch der damalige französische Präsident François Hollande in den Wahlkreis der Kanzlerin eingeladen wurde, um mit Rasmus Bismarck-Hering beschenkt zu werden, mutet hingegen doch ein wenig rätselhaft an. Denn jedem Historiker oder auch nur halbwegs historisch interessierten Menschen dürfte das offensichtliche Defizit an Sensibilität auffallen, einem französischen Staatsoberhaupt einen Bismarck-Hering zu servieren. Die Geschichte der deutschen Reichsgründung inklusive des deutsch-französischen Krieges von 1870-71 müsste doch auch bis in die Kreise der CDU vorgedrungen sein. Sicher, 1859 war der Reichskanzler vom französischen Diplomaten Montebello noch als sehr französisch bezeichnet worden. Doch rund 30 Jahre später wagte Bismarck die Prognose, dass Deutschland mit Frankreich nie Frieden haben werde. Die Tatsache, dass das Stralsunder Originalrezept des eingelegten Herings von Johann Wichmann dem Reichskanzler auch noch im Schicksalsjahr 1871 gewidmet wurde, stellte nur einen weiteren Schlag ins französische Gesicht dar. Mon Dieu, quelle histoire. Nun erwies sich die SPD 2023 kaum sattelfester in deutsch-französischer Geschichte. Auch in Hamburg wurde einem französischen Präsidenten schamlos Bismarck-Hering serviert. Immerhin mal nicht nach dem Stralsunder Originalrezept. Vielen Dank. Das ist sozusagen der erste Teil der Einleitung. Die geht noch ein bisschen länger. Danach geht es dann noch um die Ostsee und wie sie entstanden ist und so weiter. Aber ich dachte, wir lassen das noch offen für euch zum Erkunden, falls jemand nicht weiß, dass die Ostsee 8000 Jahre alt ist zum Beispiel.
Ich finde, man merkt schon in der Einleitung, dass du Geschichte studiert hast.
Ja.
Und ursprünglich mal mit dem Ziel, Lehrer zu werden. Und ich weiß nicht, ob es an der Optik liegt, aber habt ihr euch so einen Geschichtslehrer vorgestellt? Also eher nicht, oder? Geschichtslehrer sehen anders aus. Aber es lag nicht an der Optik, dass du dann doch einen anderen Berufsweg eingeschlagen hast, oder?
Nee, tatsächlich im Gegenteil. Ich bin ins Radio abgedriftet. Also das Gegenteil von da, wo Optik wichtig ist eigentlich. Und habe erstmal ins Mikrofon in den Äther gesprochen. Ja, und davon habe ich mich dann wegmeandriert Richtung Veranstaltungsmoderation. Aber die Idee ist die gleiche geblieben, muss ich ehrlich zugeben. Also Wissen vermitteln auf eine Weise, die ich für irgendwie niederschwellig und trotzdem anspruchsvoll halte.
Ja. Jetzt muss ich als Radiofrau natürlich fragen, was hat dich am Radio fasziniert?
Mich hat fasziniert, dass man mit Menschen in Berührung kommt, sehr unterschiedlicher Couleur. Jeden Tag ein anderes Thema, das fand ich großartig. Sich morgens einarbeiten, mittags drüber sprechen, abends vergessen haben, worum es ging. Das war eine schöne Zeit, ja. Aber irgendwann muss ich zugeben, und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht als Radiofrau, ich fand es dann doch schöner, mit und vor Publikum zu arbeiten. Also es ist dann doch, der Äther verschluckt es und es sei denn, du hast so Call-In-Sendungen oder sowas, gibt es nicht wirklich Interaktion, außer mit den Menschen unmittelbar im Publikum. Das fand ich manchmal mir war es ein bisschen zu wenig.
Aber das stimmt, das ist das Schöne, wenn man Autor ist und auch Lesung macht, ja, dass man eben das Feedback bekommt. Ja. Also oft ist es ja auch so, man schreibt etwas und denkt, oh, das ist wahnsinnig witzig, dann liest man es vor und keiner lacht. Und an Stellen, an denen man es überhaupt nicht erwartet hätte, gibt es plötzlich eine Reaktion. Und das finde ich ganz wertvoll zu bekommen.
Ja, das ist im Radio schwieriger, tatsächlich. Also auch wenn die Leute möglicherweise lachen, kriegst du es nicht mit.
Ja.
Und wenn die Leute stöhnen, kriegst du es auch nicht mit.
Also, ja. Das ist, ja. Du bist in Greifswald geboren, in Rostock aufgewachsen.
Ja.
Und du hast in Freiburg studiert, als Kind der Ostsee.
Ja.
Wie geht das? Hast du die Ostsee nicht vermisst?
Doch. Also wenn man 1000 Kilometer weg von zu Hause wohnt, dann kommt das vor, dass man das vermisst. Ja. Ich habe mich überall beworben. Ich erzähle diese Geschichte immer wieder ganz gerne. Ich habe mich tatsächlich auch in Rostock und Greifswald beworben. Und von allen Universitäten, wo ich mich beworben habe, also Tübingen, Freiburg, Mannheim, Marburg, also alles südlich, haben mich alle genommen, außer Rostock. Und da muss ich sagen, selber schuld. Also ja, ich wäre auch tendenziell vielleicht hier geblieben, weiß nicht genau. Aber dann habe ich gesagt, gut, dann werde ich woanders Lehrer, als in dem Bundesland, wo sie unbedingt Lehrer brauchen.
Die Welt des Fischbrötchens ist nicht dein erstes Buch. 2020 erschien dein Buchdebüt Auf See mit Gedöns beim Kladdebuch Verlag mit Kurzgeschichten und Gedichten. Die Welt des Fischbrötchens, das ist jetzt was ganz anderes, ein unterhaltsames Sachbuch. Gab es beim Recherchieren und Schreiben eine Überraschung? Etwas, wo du sagtest, oh, das hätte ich so nicht erwartet.
Ja, was man mit Fischbrötchen alles machen kann, Herrgott im Himmel. Also wenn man Puritaner ist, glaube ich, würde ich mich dazu zählen. Also den Bismarck-Hering sehr klassisch im Brötchenmarkt mit Salatscheibe und Zwiebeln und auch nicht zu viel Zwiebeln. Und das war's. Dann ist man doch erstaunt, was man mit Remoulade alles anrichten kann. Vor allem, wenn es noch einen Rote-Bete-Geschmack hat und welche Besonderheiten sind. Es sei denn, es ist natürlich im Dock-In. Dann ist das ja ganz toll, dass man da unterschiedliche Dinge ausprobiert. Aber da, wo es klassisch ist, Da wundere ich mich manchmal ein bisschen. Aber es gibt tatsächlich Fakten über das Fischbrötchen, was ich nicht gedacht hätte. Das habe ich auch erst dabei gelernt, dass der Fisch immer in eine ganz bestimmte Richtung liegt im Fischbrötchen. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also wenn du das Brötchen vor
dir
hast...
Wie, nach Norden wahrscheinlich.
Liegt, ja, genau. Das heißt, es wird immer ein Kompass hingelegt. Wenn man guckt, so,
das dreht sich auf dem Tisch auch.
Ganz mal genau, genau. Also das und die Tatsache, dass das Fischbrötchen, also wenn das Brötchen nach vorne zeigt, dann liegt der Fisch mit dem Kopf gedacht, dem gedachten Kopf natürlich, den gibt es nicht mehr zu dem Zeitpunkt, nach links. Weil wir von links nach rechts denken,
ja, das
schreiben,
macht Sinn. Und
lesen,
vielleicht auch beißen.
Und beißen, ja. Ich habe das bei mir ausprobiert,
ja,
nachdem ich das wusste. Und habe festgestellt, ähnlich wie bei einer Bratwurst, habe ich die Angewohnheit, erst die Enden abzubeißen, damit es mir nicht rausrutscht. Aber vielleicht machen das ja andere anders. Ich halte das so, ja.
Du arbeitest auch als Kulturmanager und hast mir im Vorgespräch erzählt, dein Ziel ist immer zu informieren und zu unterhalten. Und das hast du in deinem Buch Die Welt des Fischbrötchens so herrlich geschafft. Woher kommt denn deine unterhaltsame Seite?
Keine Ahnung.
Müssen wir mal deine Familie fragen, die sitzt da vorne.
Die Familie ist da, ihr könnt mir das besser sagen. Ich war Klassenclown früher.
Ja, glaube ich.
Ja, also ich war auch Klassensprecher seit der 5. Klasse, muss ich zugeben. Aber auch nur, weil sich niemand anderes aufgestellt hat.
Ja, da hast du dich geopfert.
Da habe ich mich geopfert, weil das Gute am Klassensprecher war ja, dass man immer zum Rektor musste, wenn es irgendetwas zu übermitteln gab. Mhm. Und dann hat man im Unterricht gefehlt, ärgerlicherweise. Vor allem meistens in Physik oder Chemie. Und das waren so Momente, die mich, glaube ich, dazu gebracht haben, mich mit Unterhaltsamkeit zu beschäftigen. Nein, also ich weiß nicht. Wenn man Spaß hat mit Sprache, glaube ich, dann kommt sowas durch.
Ja. Man merkt es deinem Buch auf alle Fälle an. Hier bei uns im NDR1 Radio MV Literaturcafé gibt es passend zum Buch Die Welt des Fischbrötchens jetzt auch passende Musik. Als ich den Chef von Möwe und die Ölmützen gefragt habe, was für ein Chor sie denn sind, sagte er, Shantypunk mit Stadiongesang. Wir sind gespannt und freuen uns jetzt auf zwei Songs, Am Bugesplatz und Eisenfuß von Möwe und die Ölmützen.
Du möchtest mit uns segeln, da vorne am Bugesplatz. Wir segeln gegen die Regel und mit dem Zeug ins Knatz. Wir müssen Whisky holen, im Flieger geht das nicht. Also Leinen los, Segel hoch und hol die Schoten dicht. Da vorne am Bug ist Platz, da vorne am Bug ist Platz. Von Hermedy geht's rüber, über den blanken Hans. Die Kombüse hinüber, was für ein wilder Tanz. Auf Helgoland wird nachgetankt, wir sind noch voll im Rass. Im Morgengrauen geht's wieder los, schießt Kagerack verpasst. Da vorne am Bug ist Platz, da vorne am Bug ist Platz. Endlich wieder zu Hause, down in Rostock Town. Wir sind groggy und glücklich, den Fiskus übers Ohr gehauen. Bude nass mit Whiskyfass, was für ein Hammerspaß. Nach Runde 1 kommt Runde 2, vielleicht bist du dabei. Da vorne am Bug ist Platz, da vorne am Bug ist Platz. Im Kühlernetz ist Platz.
Dankeschön. Jawohl. Großartiges Handgeklapper. Wir haben eine Ode geschrieben über unseren Chef hier, die Möwe.
An Möwe 1, an Möwe 2. Der Weg zum Turi ist jetzt frei. Das Brötchen, was er gerade verzehrt, auf jeden Fall gleich mir gehört. Sie sieht dich, scharfer Blick, sie fliegt dir ins Genick, haut dich um, ohne Gruß, die Möwen mit dem Eisenfuß. Bismarck, Hering und auch Hecht, Schillerlocken auch nicht schlecht, Markus Döner, Eierkrepp, du hast das, was ich gern hätte. Sie sieht dich, scharfer Blick, sie fliegt dir ins Genick, hau dich um, ohne Gruß, die Möwen mit dem Eisenfuß. Wenn du nicht wärst, dann werd ich sauer, denn mein Ehrgeiz ist von Dauer. Eisenfuß, gib mir den Rollmops, hoppla hopp, und dann kack ich dir auf den Kopf. Sie sieht dich, scharfer Blick, sie fliegt dir ins Genick, sie haut dir dein Hirn zu Mus, die Möwen mit dem Eisenfuß. Sie sieht dich, scharfer Blick, sie fliegt dir ins Genick, sie haut dir dein Hirn zu Mus, die Möwen mit dem Eisenfuß. Sie haut dir dein Hirn zu Mus, die Möwen mit dem Eisenfuß, Eisenfuß.
Dankeschön! Vielen Dank. Wir sehen uns gleich, habe ich gehört.
Herzlichen Dank, Möwe und die Ölmützen, die wir gleich nochmal hören dürfen. Heute dreht sich hier bei uns im Literaturcafé bei NDR 1 Radio MV alles um die Welt des Fischbrötchens. Gottfried Haufer hat dieses Buch geschrieben und dabei gibt es natürlich auch den Konflikt, dass der Zustand der Fischbestände in der Ostsee nicht ganz so rosig aussieht. Gottfried, du behandelst diesen Aspekt in deinem Buch ausführlich. Was ist denn dein Rat an alle Fischbrötchenliebhaber? Was dürfen wir bedenkenlos futtern und was nicht?
Da würde ich zunächst dazu sagen, dass mir das sehr wichtig ist, dass bei aller Wissensvermittlung dieses Buch kein weder ein Ratgeber noch belehrend sein soll. Ich bin ja kein Lehrer geworden. Ergo soll das im besten Falle Wissen darlegen und jeder und jede muss seine eigene Entscheidung treffen. Das heißt, im besten Falle liest man das und liest über die einzelnen Fische, die gemeinhin aufs Brötchen kommen. Die werden einzeln vorgestellt in dem Buch und am Ende gibt es da sozusagen noch so eine kleine Einordnung, wie viele es davon tatsächlich in der Ostsee zumindest gibt oder wie die Fangbestände drin sind. Es gibt ein Interview mit Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut aus Rostock, wie ich finde, ein ganz großartiger Wissenschaftskommunikator, dem ich sehr dankbar bin, dass er sich dafür die Zeit genommen hat, der das sehr schön einordnet. Und um deine Frage zu beantworten, ich würde behaupten, man sollte ganz grundsätzlich einfach sehr bewusst Fisch essen, wenn man es tut. Und ehrlich gesagt auch nicht allzu viele und ehrlich gesagt vor allem den Dorsch in Ruhe lassen. Der wird, laut Christopher Zimmermann, nur Zitat, das ist das, was er sagt, aus der Ostsee ohnehin verschwinden. Und sozusagen die noch da sind, sollte man vielleicht, den kann man mal winken. Abgesehen davon haben die ganz wunderbare Eigenschaften und die werden hier im Buch auch beschrieben.
Gibt es den typischen Fischbrötchenkonsumenten? Also Menschen, die Fischbrötchen essen, ist das so ein besonderer Typ Mensch?
Oha. Je nachdem, was ich jetzt sage, werde ich ungefähr die Hälfte dieses Raumes möglicherweise, je nachdem, nicht ganz auf meiner Seite wissen. Ich weiß nicht genau. Ich würde sagen, ja, also Möwe passt immer. Das auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Also der Standardkonsument ist definitiv in der Luft zu finden. Also witzigerweise, wenn man von hier kommt, würde man ja sagen, der Standardkonsument ist jemand, der an der Ostsee Urlaub macht. Ich habe eine Zeit lang in Freiburg, aber eben auch in Leipzig gewohnt. Und es gibt auch in Leipzig Fischbrötchen, so ist nicht. Da machen sie Sauerkraut rein, vor allem an der Seite. Das habe ich vorher noch nie gegessen.
Und, schmeckt das?
Das Ding ist...
Das ist ein Nein.
Das Ding ist... Nein, warte. Das Ding ist, wie gesagt, Puritaner. Ich bin völlig versnobbt daran gegangen. Ich habe das gesehen und ich war völlig überzeugt davon, das kann nicht schmecken. Und dann musste ich auf dem Weg nach Hause mir eingestehen, nee doch, das ist eigentlich ganz geil. Das ist eigentlich ganz gut.
Wir haben heute hier im Dock-In ja auch kleine Fischbrötchen auf den Tischen. Das Publikum hat das Glück, dass es diese Fischbrötchen probieren darf. Ja. Und wir haben einen Geheimtipp, das ist der Pflaumen August. Ja. Ich kann mal ablesen, was da drin ist. Das Brötchen Matjes, Lollo Rosso, Pflaumenmus, Apfel und Zwiebel. Ja. Und ich habe ihn vorhin probiert und es schmeckt richtig gut.
Ja, das ist für diejenigen, die an der Ostsee unterwegs sind oder vor allem auch in Greifswald häufiger mal Fisch gegessen haben, der Pflaumen August ist dort eine Spezialität von Fisch 13 gewesen. Aus Gründen, die mir jetzt persönlich gerade nicht bekannt sind, gibt es diesen Laden aber nicht mehr seit kurzem. Also es gibt auch an anderen Orten an der Ostsee, auf dem Darß zum Beispiel, gibt es wohl auch Pflaumenmus im Brötchen. Also wer Lust hat da drauf oder das einfach zu Hause mal selber nachmachen, geht ja auch.
In deinem Buch tauchst du auch tief in die Kulturgeschichte des Fisches ein und holst interessante Ereignisse aus der Vergangenheit und der Kiste. Ja. Wie hast du für das Buch recherchiert?
Im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek Fischbrötchen eingeben zum Beispiel. Das funktioniert tatsächlich ganz gut, weil es gibt nicht viele Treffer, also offensichtlich ja kein Standardwerk, sonst hätte man das Buch nicht schreiben müssen. Jeder Fährte, jeder Angel, die ausgeworfen wird, nachgehen und heißt, ah okay, ich habe überlegt, welche Fische kommen da drauf. Okay, dann gucke ich mal an, woher kommt eigentlich der Hering? Was hat der Hering für Geschichte? Wo ist der Hering in der Kulturgeschichte vorgekommen? Also in der Volksmedizin, im Aberglauben, in irgendwelchen Anekdoten drumherum, in der Benennung vom Ort Heringsdorf auf Usedom. Woher kommt das eigentlich? Das kommt alles drin vor. Oder eben auch dann bei Überlegungen im Mittelalter, wo hat Fisch da eine Rolle gespielt, Antike. Ich fürchte, der Historiker, der ist da gut drin vertreten im Buch. Ja.
Ich glaube auch. Ja. Denn im nächsten Kapitel, das du für uns liest, geht es um einen Zeitungsbericht der Innsbrucker Nachrichten vom 21. August 1931. Wir sind gespannt auf dein Kapitel Rollmops.
Rollmops. Niemand, der an diesem lauen Juliabend über den Reichsgerichtsplatz im Leipziger Südwesten flaniert wäre und auf der Harcourtstraße in der untergehenden Sonne den Tauben beim Ausweichen der motorisierten Kraftfahrzeuge und Kutschen zugesehen hätte, wäre auf die Idee gekommen, dass man in unmittelbarer Nähe bei einem juristischen Kampf der Kulinarik die finale Runde einläutete. Auch 35 Jahre nach seiner Einweihung gingen die Passierenden angesichts des Protzbaus des Historismus mit einer Prise französischem Barock aus wilhelminischen Höhenflügen mit Recht davon aus, dass hier vor allem Fälle von nationaler Tragweite verhandelt wurden. Nur wenige hätten vermutlich Klagen um lokale Namensgebung von zusammengerolltem Fisch als derartig bedeutsam angesehen, dass die höchsten Richter des Reiches ihre kostbare Zeit dafür opfern würden. Jedoch stand an diesem Tag des Sommers 1931 nicht weniger auf dem Spiel, als ein für alle Mal die Zweifel zu beseitigen und die Deutungshoheit zu gewinnen, im Herzen der deutschen Gerichtsbarkeit, unter aller Augen der Presse und der blinden Justitia. Hiernach und immer da für alle zukünftigen Generationen sollte eindeutig entschieden sein, ob denn nun lediglich eine Berliner Firma ihre Rollmöpse echte Berliner Rollmöpse nennen dürfe oder ob eine weitere Berliner Firma ihren Rollmöpsen ebenfalls den Namen echte Berliner Rollmöpse geben dürfe. Ganz recht. In den Monaten, als der Zusammenbruch der Darmstädter und Nationalbank, Danat Bank, die deutsche Bankenkrise auslöste, die Reichsbank damit begann, auf Gold- und Devisenreserven zurückzugreifen und die Vereinigung ehemaliger Frontsoldaten Stahlhelm mit ihrem Volksaufstand zur Auflösung des preußischen Landtags scheiterte, beschäftigt sich das höchste Gericht des Reiches, zumindest am einen Tag, in einer Sitzung mit der Frage, wer den Terminus echte Berliner Rollmöpse verdient habe. Große Politik und kleine Sorgen, sie sind problemlos miteinander vereinbar. Was war passiert? Laut dem Zeitungsbericht der Innsbrucker Nachrichten vom 21. August 1931, ohne den wir von diesem wunderbaren Vorfall vermutlich gar nichts wüssten, hatte eine seit 25 Jahren existierende Firma beschlossen, nicht mehr länger einfach nur Berliner Rollmöpse zu verkaufen. Stattdessen sollten nun in Anlehnung oder eben mit Verstoß des Urheberrechts an eine andere, ebenfalls seit 25 Jahren existierende Berliner Firma, die erfolgreich echte Berliner Rollmöpse vertrieb, das eigene Produkt mit dem Echtheitsprädikat versehen werden. Das gefiel der zweitgenannten Firma offensichtlich und aus Marketinggründen nachvollziehbarerweise nicht. Nach Anrufung des Landgerichts und des Kammergerichts landete der Fall schließlich auf dem Tisch des Reichsgerichts in Leipzig, vielleicht sogar nach dem Mittagessen, wer weiß. Die entscheidende Frage für die Richter war laut Bericht aber nicht etwa die urheberrechtswidrige Namensübernahme, sondern die Problematik, was denn einen echten Berliner Rollmops ausmache. Schließlich kam man nach Hinzuziehung zahlreicher Fachleute zu der Erkenntnis, dass es keine unechten Berliner Rollmöpse gäbe, solange der Rollmops in Berlin durchgeschnitten, in Berlin zusammengerollt, in Berlin mariniert und in Berlin mit Holzstäbchen durchstoßen worden sei. Pech für die Klägerfirma, Freiheit für alle echten Berliner Rollmöpse. Ob es sich dabei lediglich um die Familienstreitigkeiten zweier konkurrierender Sprösslinge eines Fischmagnaten gehandelt hat und ob das Gericht unter Umständen zu einer anderen Entscheidung gekommen wäre, wenn es, wie von Kaiser Wilhelm I. und Otto von Bismarck 1877 auch favorisiert, seinen Sitz in Berlin gehabt hätte und damit am Ort des Geschehens Recht gesprochen hätte, bleibt leider ungewiss. Was übrigens ebenfalls bleibt, ist die Frage, wieso eigentlich echte Berliner Rollmöpse? Wie weit ist denn bitte der Landgang des Herings fortgeschritten? Tatsächlich ist der Rollmops angeblich in Berlin erfunden worden, wobei erfunden hier meines Erachtens nach ein sehr starkes Wort ist. Wer auf die Idee gekommen ist, einen ausgenommenen Hering ohne Kopf- und Schwanzflosse zusammenzurollen und ihn mit eingerollten Gewürzen und sonstigen pflanzlichen Beigaben zu versehen, wie es heute in den Leitsätzen für Fische, Krebstiere und Weichtiere des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft heißt, hat den Rollmops demnach erfunden. Na gut, Sauerlappen, wie der Fisch vor der Rollung an sich heißt und noch immer hieß, wurde allerdings auch schon vorher innerhalb und außerhalb der preußischen Hauptstadt gegessen. Aber offenbar war man tatsächlich in Berlin im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf die Idee gekommen, die neuen Möglichkeiten der Fernstreckenbahn zwischen Berlin und der Ostsee zu nutzen und die Heringslappen in Essig und Salz eingelegt dem Gemeinbesucher Alt-Berliner Kneipen anzubieten. Die Wahl dieser Zubereitungsform war gleich in mehrfacher Hinsicht sinnvoll. Erstens blieb durch die essig- und salzhaltige Marinade der Fisch deutlich länger haltbar, was sich allein schon angesichts der Entfernung zwischen Fanggebiet und Verkaufslokal als nützlich erwies. Zweitens eignete sich der salzige Genuss von Rollmöpsen ganz vortrefflich dazu, noch ein weiteres Bier zu bestellen, um den Durst zu stillen. Drittens war der Hering preiswert und an der Ostsee in großer Zahl zu bekommen, trotz der längeren Anreise in Fässern mit der Bahn. Viertens sparte sich der Wirt im Zweifelsfall die Ausgabe von Besteck, ähnlich wie bei Schmalzbroten oder Buletten, da Rollmöpse traditionell mit den Fingern gegessen werden. Und zu guter Letzt tat der Rollmops ja auch noch am Folgetag sein Übriges für die durstige Kundschaft. Schließlich gilt der eingelegte Hering bis heute als ideales Katerfrühstück. Beispielsweise als Bestandteil des Labskaus, inklusive Spiegelei, roter Beete und Kartoffeln. Und bringt den Elektrolytehaushalt nach einer feuchtfröhlichen Nacht wieder ins Gleichgewicht. So konnte sich denn auch der ein oder andere ehemalige Seemann am Ufer der Spree zurückversetzt fühlen in die guten alten Tage auf dem Meer. Holzstäbchen zum Zusammenhalten der eingerollten Fische dürften ihm dagegen eher etwas fremd gewesen sein. Und wieso heißt nun der Rollmops so, wie er heißt? Tja, die Antwort fällt eigentümlich simpel aus und lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Die Erfinder des zusammengerollten Heringslappens waren offenbar der Ansicht, dass die zerknautschten Hautfalten des gezüchteten Mops der Fischhaut in irgendeiner Form ähnlich sahen, daher also Rollmops. Das ist sicher Ansichtssache und hinterlässt zugleich einen leicht makabren Nachgeschmack, finde ich. Sieht aus wie ein Hund, wird eingerollt und gegessen. Vielen Dank.
Gottfried Haufe, wir hören dir so gerne zu und ich habe das Gefühl, dass du beim Schreiben richtig Spaß hattest.
Ja.
Wagen wir mal einen Blick in die Zukunft.
Ja.
Gibt es schon die Idee zu einem neuen Buch?
Also Ideen, ja, immer, gerne, jederzeit. Mal gucken. Also ich gebe zu, auf die Frage, ob man zu Fischbrötchen noch mehr erzählen kann als auf 192 Seiten, würde ich sagen, geht so. Macht viel Freude, wenn man so rangehen darf. Ich meine, das habe ich ja auch dem Verlag zu verdanken, dass sie mich da haben schwimmen lassen und mich immer wieder in den Hafen geholt haben. Und an dieser Stelle würde ich ganz gerne tatsächlich auch meinem Lektor Thomas Galin unbedingt mal danken, ohne den das Buch mir nicht halb so gut gefallen würde.
Und wenn wir gerade beim Bedanken sind, da sind wunderschöne Bilder in deinem Buch.
In der Tat, ja, unbedingt. Also Ehre, wem Ehre gebührt, wo wir beim Danken sind. Also das Cover verrät es und diejenigen, die in Rostock zu Hause sind oder gelegentlich durch die Gegend fahren, werden diesen Stil erkennen. Das ist Sebastian Volkmann, der heute Abend auch da ist. Sebastian.
Ja, und wir kommen jetzt nochmal in den Genuss von Möwe und die Ölmützen.
Ja.
Sie singen jetzt für uns Störtebäcker und wie sollte es anders sein, heute den Song Fischbrötchen.
Der Störtebäcker ist ist unser Herr, von Königen nicht jetzt verraten. Wir jagen pfeilschnell über das Meer des fliehenden Holländers Paten. Gevatter ist der Klabauter Mann. Tschüss, Volk, pack an, pack an. Denen ist Hand. So lacht die Hölle von Helgoland. Blut unter unsere Fahne am Mast. Im Kiel da huschen die Ratten. Das Boot, den wir finden, ist unser Gast. Im Segel stehen grausige Schatten. Das Meer weit nach. Tschüss, Volk, die Macht, die Macht. Leben ist Tanz. So lacht die Hölle von Helgoland. Hey, hey, hey. Wir haben den Teufel selber und unter Deck sind gleißende Schätze. Das Kreuz des Waffen ist Fehl am Bord. Wir lieben den Tanz und die Netze. Die Tanzmusik spielt das wilde Meer. Tschüss, Volk, komm her, Leben ist Tanz. So lacht die Hölle von Helgoland. Volk macht unser Kahn auf die letzte Fahrt, das Lachen, das Sarg ihn versinken. Wir leben auf alte Seeräuber, heute Morgen und morgen ertrinken. Bei grünen Algen und weißem Sand, tschüss, Volk, zum Strand, Leben ist Tanz. Die Hölle von Helgoland. Hey! Leben ist Tanz. So stirbt die Hölle von Helgoland. Leben ist Tanz. So stirbt die Hölle von Helgoland. Leben ist Tanz. So stirbt die Hölle von Helgoland. Leben ist Tanz. So stirbt die Hölle von
Ein vortrefflicher Song. Wir haben unseren privaten Zentrum mitgebracht.
Was für eine schöne Zeit, wenn's bloß immer so wär. Doch dann muss ich wieder los, dreh mich um und geh. Und schon fang ich an zu träumen von meiner Ostsee.
Ich brauch
Fischbrötchen, es ist so weit. Fischbrötchen und die Möbel schreien. Fischbrötchen, hau die Beißer rein. Fischbrötchen, so muss das sein. Wow. Ich gehe, ich renne, so schnell ich nur kann. Bleibe nicht mehr stehen. Nichts und niemand hält mich auf. Muss die Wellen sehen. Wenn die Luft dann salzig wird, weiß ich, bin gleich da. Freunde, kommt doch einfach mit, es wird wunderbar.
Ich brauch
Fischbrötchen, es ist so weit. Fischbrötchen und die Möbel schreien. Fischbrötchen, hau die Beißer rein. Fischbrötchen, so muss das sein.
Ich brauch
Fischbrötchen, moin, 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 Fischbrötchen, moin, 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 Fischbrötchen, moin, 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 Fischbrötchen, moin, 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 Fischbrötchen, es ist so weit. Fischbrötchen und die Möbel schreit. Fischbrötchen, hau die Beiße rein. Fischbrötchen, so muss das sein. Fischbrötchen ist die Therapie. Fischbrötchen macht ein starkes Knie. Fischbrötchen, Möbel ohne
Dankeschön!
Sänger würde ich jetzt gerne mal zu uns rüber bitten. Und den kennt ihr vielleicht.
Ja, der kommt auch im Buch vor. Monty.
Das ist Jan Moin. Gorko, besser bekannt als Monty von Feine Sahne Fischfilet.
Das bist du.
Ich habe im Buch gelesen, ihr habt euch in Greifswald getroffen, in deiner Geburtsstadt. Und du kommst aus Jamen. Und du hast im Buch erzählt, in Jamen gab es einen Fischwagen. Ich kenne nur den Eiswagen. Erzähl mal, wie war das?
Der Fischwagen, der immer sozusagen einmal die Woche ins Dorf gekommen ist. Ja? Und meine Oma hat das immer, es war so eine Familientradition, die hat immer Freitagnachmittags auf uns aufgepasst und hat dann so der ganzen Familie Fisch gekauft. Und das ist immer meine, Gottfried hat gefragt, was ist so deine erste Erinnerung an Fisch? Und das ist einfach sozusagen, immer wenn ich Fisch esse, denke ich an meine Oma. Ich habe leider keine Großeltern mehr, aber die hat immer, ich habe mehrere Geschwister und dann haben wir, freitags gab es immer Fisch aus dem Fischwagen, Klassisch. Der dann wieder ins nächste Dorf gefahren ist. Ne?
Das ist vielleicht der richtige Moment, dass wir uns alle mal outen, was für ein Fischbrötchentyp wir sind. Ja. Also ich bin ganz klar Team Stremellachs.
Ich esse alles.
Stimmt, aber im Buch hast du gesagt, dass du immer Lachs nimmst, was immer auf der Karte ist. Du nimmst Lachs.
Wenn Lachs da ist, nehme ich am liebsten kalten Lachs, kaltgeräucherten Lachs, ja.
Ich habe ja schon gesagt, also Bismarck-Hering. Und zwar auch, ehrlich gesagt, kommt danach lange nichts. Und dann nehme ich vielleicht was anderes, aber eigentlich immer Bismarck. Also, das ist ja das Ding. Es ist ja Bismarck und Matthias, ich weiß, das ist so die Wasserscheide. meistens sind entweder oder. Ich habe einmal... Matthias vor 3 Jahren, glaube ich, mit der Familie zusammen gegessen.
Hast du fremd gegessen, ne?
Ja, tatsächlich. Und sofort bei der Hälfte gesagt, das dürft ihr aufessen. Das ist, ich gehe nochmal zurück und hol mir nochmal den richtigen. Ja.
Wie ist der Kontakt zwischen euch zustande gekommen? Kanntet ihr euch vorher?
Nee.
Erzähl ich?
Du unbedingt. Ich glaube, die Frage ging an dich.
Ich glaube, kam eine E-Mail. Ja. Hey, da hat jemand Bock auf ein Interview und gibt ein Fischbrötchen aus. Und ich hatte schon schlimmere Interviewanfragen, sag ich mal. Und dann so ein Fischbrötchen auf seinen Nacken in Greifswald bei meinem Lieblingsfischer. Das ist so Wicker Fisch, so eine Fischgenossenschaft. Die haben mehrere Restaurants da in Greifswald. Fangen wir noch so frisch Fisch. Ja, dann gibt er halt ein Brötchen aus, dann quatscht du da ein bisschen über Brötchen und dann bist du auf einmal im Buch. Und so kam das zustande.
Also wie geizig war er? Hat er nur ein Brötchen ausgegeben oder gab es auch ein Getränk?
Ja, ich hab gleich 2 genommen. Hatte ich nicht sogar noch meinen Bruder dabei oder irgendwie?
Nee, zum Glück nicht dein Bruder dabei. Aber,
ich habe alleine 2 gegessen.
Ja, man merkt auch im Buch, dass ihr euch sehr gut verstanden habt. Monchi, du produzierst gerade einen Podcast. Kannst du uns schon ein bisschen was darüber verraten?
Ich quatsche einfach meistens immer mit Leuten auch aus MV, weil ich hier halt lebe. Ne? Quatsche einfach mit verschiedenen Leuten, ob ein Boxtrainer aus Rostock oder jetzt, wenn wir eine Single rausgebracht haben mit dem anderen Musiker, wenn wir es gemacht haben. Schlussendlich quatsche ich einfach mit Leuten, die ich kenne.
Und was gibt es Neues von deiner Band, Feine Sahne Fischfilet?
Ich komme gerade aus einem Proberaum. Mhm. So. Da ist heute die Heizung ausgefallen. Aber wir haben schon mal geprobt, alles gut. Machen gerade ein neues Album und das ist so in der Mache. Das ist die Woche jetzt wirklich die letzten Abgaben, die letzten Lieder. Das ist eine besondere Zeit für einen so, wir haben so 1,5 Jahre an dieser Musik gearbeitet. Und das ist dann, stelle ich mir eigentlich, glaube ich, so vor, wie jetzt vielleicht, wie lange hast du an dem Buch gearbeitet?
On, off, aber... Seit 2 Jahren halt, seit die Idee aus der Taufe gehoben ist.
Das ist immer so ein sehr besonderer Moment, wenn dann so ein Album kommt. Ne? Ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben und so. Irgendwann will man damit ja auch mal raus oder vor Leuten lesen oder singen oder so. Ne? Wie kommt das an? Was ist gut, was ist schlecht?
Ja.
Das ist jetzt eine besondere Zeit, um zu gucken, wie es den Leuten gefällt. Weil irgendwann bist du ja nur noch in deiner Blase und dann kriegst du vielleicht viele Schulterklopfer. Und dann entscheidet nachher so die Leute. Da freue ich mich drauf.
Wie ist das, wenn man ein Buch schreibt, hat man ja meistens eine Deadline? Vom Verlag, hattest du eine?
Ich hatte, eher einen Zeitraum hatten wir ausgemacht. Ja, Zeitraum, ne? September.
Zeitraum
hatten wir gesagt,
klingt auch besser
Jahr.
Als Deadline.
Ja. Und, aber ich darf, glaube ich, zu meiner Ehrenrettung sagen, ich war vor dem Zeitraum fertig.
Absolut, aber ich finde den Prozess eben so spannend. Und wenn ein Autor sein Manuskript abgibt, dann gibt es ja noch das Lektorat und dann dauert das meistens noch mal ungefähr 1 Jahr oder auch länger, bis es dann wirklich auf dem Markt ist. Wie ist es mit eurem Album? Also wie viel Zeit, bis wir es dann hören dürfen?
Also ne, dann machst du erst einen Rough-Mix, dann Mix, dann Master. Also es gibt viele Schleifen, bis du dann nachher wirklich das absegnest. wie oft man dann nachher wirklich ein Lied gehört hat. Ich glaube, wenn jetzt an einem Lied arbeiten wir gerade, das habe ich bestimmt 40 Mal jetzt gehört in den letzten 7 Tagen, ja, weil dann kommt nochmal ein neuer Mix und Stimme lauter, Stimme leiser, der Sänger sagt immer lauter, die Gitarrist sagt immer eher so lauter, ne? So die üblichen Streitereien. Bevor wir dieses Album gemacht haben, hat jemand gesagt, so aus unserem Umfeld, Monty, bitte nicht schon wieder ein Lied über die Ostsee auf der neuen Platte. Ne? So, aber irgendwie kriegt man es denn doch rein, wenn man will, aber weniger ist manchmal ja auch mehr. So, ne?
Dann toi, toi, toi für alles. Herzlichen Dank, Monchi von Feine Sahne Fischfilet. Ja,
danke dir. Viel Erfolg.
Herzlichen Dank, Gottfried Haufe, heute bei uns im Literaturcafé bei NDR 1 Radio MV. Danke auch an das Doc-In in Warnemünde, Möwe und die Ölmützen und natürlich danke an das fantastische Publikum heute.
ARD